ARD.
SWR Kultur. Forum.
Die Briten haben gewählt. Wie geht es weiter im Vereinigten Königreich? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Also, wie weiter in Großbritannien? Das ist die Frage dieses Forums, aber an einem Tag wie diesem sicher nur eine unter vielen. Wie geht es weiter in Frankreich, wie in den USA, wie mit der Ampel und vor allem wie mit der deutschen Nationalmannschaft? Letztere Frage beantwortet sich gleich nach dieser Sendung. Um 18 Uhr spielt Deutschland gegen Spanien. Alle anderen Fragen sparen wir uns für später auf. Die Wahl in Großbritannien, und darum geht es jetzt, ist in jeder Hinsicht eine Zäsur. Die Konservativen erleben ein Desaster, Labour einen Triumph. Welche Chancen hat die neue Regierung und was bedeutet die Wahl für Europa? Darüber diskutiere ich mit Professor Dr. Gerhard Dannemann, Jurist an der Humboldt-Universität in Berlin. Udo Seiwert-Fauti, freier Journalist, er ist zurzeit in Edinburgh, der Hauptstadt Schottlands, und Wendeline von Bredow, Korrespondentin des The Economist in Berlin. Frau von Bredow, wir wollen uns das politische Lagebild im Vereinigten Königreich gleich noch genauer anschauen. Zunächst meine Bitte um eine ganz kurze Einschätzung oder eine kurze. Wollten die Briten einfach nur die Tories loswerden oder ist in die Wahl auch die Hoffnung eingeflossen, dass Labour es wirklich besser kann?
Also das war schon eine Wutwahl, wenn man so will. Man wollte auf jeden Fall die Tories loswerden nach 14 Jahren. Und es war insofern mehr eine Wahl gegen die Tories als für Labour. Das liegt auch daran, dass Keir Starmer, der Anführer der Labour-Partei, nicht besonders charismatisch ist. Also er ist kein Tony Blair, wenn man es mit seinem, also in Bezug auf sein Charisma. Aber es gibt schon natürlich die Hoffnung, dass sich was ändern wird, denn das Land ist so heruntergewirtschaftet und die großen Probleme, die das Land so beschäftigen, hat eben jedenfalls aus der Sicht der Wähler die Regierung nicht angegangen. Und das ist nun das, was Keir Starmer verspricht. Er hat einen riesigen Job vor sich, denn wie gesagt, das Land ist wirtschaftlich in schlechtem Zustand. Die ganze Frage der Immigration beschäftigt alle und scheint ungelöst. Und das ist nur eins der zwei größten Probleme.
Herr Dannemann, das Wahlergebnis hat es in sich. Labour verdoppelt seine Sitze im Unterhaus, dem britischen Parlament, und hat nun fast eine Zweidrittelmehrheit. Die Tories verlieren 2 von 3 Wählern. Die anderen Parteien spielen ebenso wie die Konservativen kaum noch eine Rolle. Diese brachiale Neuverteilung der Sitze wäre in Deutschland und anderen Ländern undenkbar. Aber in Großbritannien macht es das Mehrheitswahlrecht möglich. Und dennoch hat es so etwas schon mal gegeben.
Es hat schon öfter Pendel hin und her schwingend gegeben, dass also Mehrheiten in Minderheiten umgewandelt wurden in Größenordnungen, die sie sonst nicht kennen würden aus einem Verhältniswahlrechtssystem wie dem deutschen. Was hier besonders auffallend ist, ist, dass eine sehr deutliche Mehrheit von 80 Sitzen, die Konservativen hatten, sich umgewandelt hat in eine so klare Mehrheit, 170 plus minus 2 Wahlkreise werden noch ausgezählt, von Labour. Und das ist natürlich das Mehrheitswahlrecht. Das ist wahrscheinlich das am meisten verzerrte, disproportionale Wahlergebnis, wenn Sie alle Parteien zusammen angucken, was also in letzter Zeit durch Wahlen in Großbritannien hervorgerufen wurde.
Die Schotten, die Waliser und vor allem die Engländer haben ihre Liebe zu Labour wiederentdeckt, so scheint es. Was für eine Partei ist denn das heute? Ihr Vorsitzender und der neue Premierminister heißt Keir Starmer. In Deutschland ist er wenig bekanntlich, noch. Wendeline von Bredow hat es eben schon gesagt, er wirkt in etwa so charismatisch wie Angela Merkel oder Olaf Scholz, also eher unauffällig und ein bisschen langweilig. Aber, Herr Seiwert-Fauti, was kann er und was kann man ihm zutrauen?
Naja, das werden wir sehen. In Schottland herrscht erst einmal aufgrund dieses Wahlergebnisses in der letzten Nacht totales Erstaunen, Sprachlosigkeit, weil in Schottland weiß im Moment niemand mehr, wie geht es eigentlich weiter? Was heißt es für die ja immer noch mit Mehrheit regierende Scottish National Party im schottischen Parlament, die aber massiv verloren hat, nämlich 38 Parlamentarier bei dieser Wahl und jetzt nach dem neuen Stand so zwischen 9 und 10 pendelt. Also offensichtlich ist da wohl, und das ist so eine These, die wir als Journalisten in der letzten Nacht, die wir das alles miterlebt haben, live, was da abgelaufen ist in England und Schottland, gefunden haben. Es muss da eine Labour-Woge über den Tweet hereingebrochen sein nach Schottland, mit dem niemand in Schottland rechnete, dass nämlich plötzlich die Labour-Party hier 37 Abgeordnete hat, wo sie vorher nur einen hatten, nämlich Ian Murray aus Edinburgh House, und der wird nun auch noch Secretary of State for Scotland, so wie es aussieht. Er ist eben in Number 10 eingelaufen. Also es ist eine absolute Umwandlung der Politik, die in Schottland gang und gäbe war. Und ich glaube, die Scottish National Party und die Parteiführung hat total unterschätzt, dass diesmal Schottland nicht bereit war, anders wie in der Vergangenheit für Schottland anders zu wählen als in England. Offensichtlich war der Frust hier über die Konservativen da unten in London so groß, dass hier auch alle Schotten gesagt haben, es muss wieder Labour werden. Denn zur Erinnerung, wir hatten um 2000 bis 2007 hier in Schottland Labour-Regierungen, und das waren ziemlich linke Labour-Regierungen. Wenn ich an Glasgow denke oder an Donald Dewar, den ehemaligen First Minister, das waren schon linke Leute, und es ist plötzlich wieder da und die SNP hängt bei 9 Abgeordneten. Eine unvorstellbare Situation.
Aber in gewisser Weise sind die Schotten sich doch treu geblieben, nicht? Sie wählen weiter sozialdemokratisch und haben die Wahl zwischen zwei Parteien. Die SNP ist es jetzt nicht, es ist halt Labour geworden. Man geht mit dem Gewinner.
Das stimmt ja. Also Schottland ist eigentlich, das muss man so sehen, ein sozialdemokratisch wählendes Land, weil die Scottish National Party ist eben keine Le Pen-Partei oder eine Farage-Partei, sondern eine sozialdemokratisch ziemlich links ausgerichtete Partei. Und nun ist ausgerechnet das passiert, dass Labour plötzlich mit diesem Schwall aus England über den Tweet, so haben wir es gesagt, hier nach Schottland reingebrochen ist und Labour wieder auferstanden ist. Wir haben zum Beispiel einen Abgeordneten, der heißt Douglas Alexander, der war mal Minister bei Tony Blair und er ist wiedergewählt worden mit großer Mehrheit in East Lothian.
Das Schrille, das Aufdringliche fehlt. Keir Starmer ist schon festgestellt worden. Der 61-Jährige ist nun der neue Premierminister. Chef der Labour-Partei ist er sowieso. Für ihn ist es schwer, Emotionen rüberzubringen. Aber wie ist das mit seinen Fans? Wie ist das mit den Wählern? Wie emotional ist denn die Stimmung derzeit in England und drumherum, Herr Dannemann?
Ich sollte vielleicht eine Sache sagen. Er kommt nicht als charismatisch rüber, aber er ist ein deutlich besserer Redner als sowohl Olaf Scholz als auch Angela Merkel. Er hätte sonst als Barrister, als ein Anwalt, der vor Gericht auftritt, auch keinen Erfolg gehabt.
Also da tut man ihm Unrecht, wenn man ihn einfach
so... Man tut ihm Unrecht. Er ist ein guter Redner im Sinne von Gestik, Betonung, Publikum mitnehmen, aber er ist wirklich nicht charismatisch. Das stimmt. Die Stimmung, die ich jetzt nur aus der Ferne, aus dem Berlin beurteilen kann, ist durchaus aber verhalten euphorisch. Man hat sich vorher nicht getraut, auch unter Labour-Anhängern, Langjährigen schon mal vorzufeiern und sich sicher zu sein, dass man diese Wahl gewinnt, weil man damit 1992 bitter auf die Nase gefallen ist, als die Umfragen einen Labour-Sieg vorausgesagt haben, dann aber doch John Major sich durchgesetzt hat. Aber es ist schon so, so ein hemdsärmeliges, jetzt packen wir es an, wir haben jetzt diese Chance. So nehme ich das jetzt zumindest aus Berlin her wahr.
Und Sie, Frau von Bredow, Sie sitzen ja auch in Berlin, aber Sie haben ja Kontakt zu Ihren Kollegen in London.
Ich habe Kontakt natürlich täglich zu meinen Kollegen und auch ein Kollege von mir, Andrew Miller, der früher unsere Budget-Kolumne geschrieben hat, also unsere Kolumne über die britische Politik, ist also wochenlang durchs Land gereist und hat sich mit Leuten unterhalten. Und
Budget, ganz kurz, war ein berühmter politischer Denker und in dessen Namen hat der Economist wöchentlich eine Kolumne.
Genau. Und der hat, also vielleicht ist jetzt die Stimmung der Labour-Anhänger euphorisch, aber an und für sich ist die Stimmung im Land eben nicht sehr gut und ist wirklich eine große Wut auf die Tories. Das ist natürlich, wenn eine Partei 14 Jahre im Amt ist, ist das nicht ungewöhnlich. Ja, da ist es wirklich Zeit für einen Wechsel. Aber es war jetzt nun besonders extrem, einfach besonders durch diese letzten Jahre mit 5 verschiedenen Premierministern, so vielen Skandalen, die Idee der Inkompetenz und dass die auch in einer gewissen Bubble, also in einer Blase leben da in London und überhaupt nicht verstehen, was die Leute wirklich beschäftigt und gerade die Inflation und der Zustand des Gesundheitswesens und solche Probleme, die tagtäglich wenn man will, normale Leute, mit denen normale Leute zu kämpfen haben oder einfach der Durchschnittsbürger zu kämpfen hat. Das alles hat eine ziemlich große Wut aufgestaut und die wird nicht so schnell weggehen. Also das, und deshalb, glaube ich, wirkt Keir Starmer auch manchmal recht angespannt. Er wusste ja, seit Wochen sieht es danach aus, als ob er einen Erdrutschsieg erringen wird. Aber er weiß auch, was auf ihn jetzt wartet. Und das ist eine riesige und eine sehr schwierige Aufgabe. Und die Frage ist, ob er die überhaupt bewältigen kann und ob nicht in 5 Jahren die Labour wieder geschasst werden, weil es eben so viel und so schwierige Aufgaben auf ihn warten.
Was für eine Partei ist denn das jetzt eigentlich, Labour? Also die Partei wurde unter dem Vorgänger von Keir Starmer, Jeremy Corbyn, weit nach links geführt. Inzwischen hat Corbyn bei Labour nichts mehr zu melden, aber er ist als unabhängiger Kandidat in seinem Wahlkreis Islington in London angetreten und hat ihn sogar bekommen, den Sitz. Also Chapeau, immerhin hat er das geschafft. Labour ist also auch hat jetzt einen langen Weg hinter sich gebracht, von Corbyn zu Starmer und jetzt rein in die Regierungsverantwortung. Was kann diese Partei leisten? Hat sie gute Leute? Hat sie ein gutes Kabinett demnächst?
Also darf ich vielleicht da nochmal gleich reinspringen? Also was man bisher weiß, ist, dass Rachel Reeves wird die Finanzministerin, Chancellor of the Exchequer. Angela Rayner wird die stellvertretende Premierministerin.
Das sind nun Namen, die sagen einem in Deutschland nicht so wahnsinnig viel, wenn sie es kurz erläutern.
Also das sind diese beiden Damen, die sind sehr kompetent. Wenn man sich ihren Lebenslauf anschaut, haben die also durchaus das Zeug, diese Aufgaben gut zu machen. Also Keir Starmer hat schon es gibt ja ein Schattenkabinett, Shadow-Kabinett. Also es ist immer ein von der Opposition immer so ein Kabinett, das sozusagen in den Flügeln wartet. Und das gab es. Und das sind schon Leute, die wo man hofft, dass die ihre Aufgabe gut machen können. Aber das, the proof is in the pudding, wie man in England sagt. Man wird natürlich sehen, wie sie sich dann wirklich mausern, wenn sie den Job machen müssen.
Es ist aber tatsächlich ein Wechsel von den letzten Regierungen her. Ich glaube, keine der vergangenen konservativen Regierungen hat wirklich vorrangig nach Talent rausgesucht. Also ganz sicher nicht die letzten. Das war nur noch Loyalitätsfrage ab Boris Johnson. Liz Truss, Rishi Sunak musste eigentlich nehmen, was seine Unterstützer für seine Wahl versprochen hatten. Kompetenz war in der Kriterienliste bei den britischen Ministern ziemlich weit unten. Und das sehe ich bei Labour nicht. Die haben eine ganze Riege von Leuten, die sich in der Politik bewährt haben. Auch neuere, jüngere Leute. Ich denke, da wird es nicht dran mangeln.
Reden wir vielleicht mal ganz kurz. Kann ich noch was sagen? Ja. Ihnen, vielleicht kann ich gerade was sagen zur Einordnung dieses neuen Premierministers. Wir reden die ganze Zeit über Keir Starmer, aber wir sollten genau sein, weil das in Großbritannien eine ganz große Rolle, vor allen Dingen in England und auch im Westminster Bubble, wie das so schön heißt, eine Rolle spielt. Vor einigen Wochen ist eben dieser Keir Starmer vom König zum Ritter geschlagen worden. Er heißt jetzt Sir Keith und seine Frau heißt
Sir Keir.
Lady richtig, er heißt jetzt Sir Keith und der Lady Victoria, seine Frau. Er hat sich heute in seiner Antrittsrede verkauft, er sei Working Class, also Arbeitermilieu, aber auf der anderen Seite hat er Eton absolviert und nach Eton kommt man auch nicht gerade, wenn man eben aus der Working Class kommt. Also das mal so zur Einordnung.
Er war in Oxford, nicht in Oxford zu seinem graduierten Studium. Und er heißt Sir Keir und das schon seit langer Zeit. Das hatte den Ritterschlag hatte gekriegt, als er Generalanwalt wurde, Attorney General. Und seine Frau müsste eigentlich Lady Starmer heißen und nicht Lady Victoria.
Nee, sie heißt Lady Victoria, ist die offizielle Bezeichnung, die jetzt auch über die
Medizin ist erstaunlich. Normalerweise ist die Frau eines Sir, wird mit dem Nachnamen angeredet. Aber ich glaube, daran wird die britische Politik nicht hängen.
Lassen wir mal das Traditionelle beiseite. Es ist ein ganzer Schwung von Leuten irgendwie noch geadelt worden. Übrigens auch die frühere Premierministerin Theresa May. Soll sie sich drüber freuen? Jetzt ist sie Baroness. Ist sie das? Oder habe ich jetzt den falschen Titel erwischt? Kein Widerspruch, dann ist sie Baroness.
Sie ist wohl Baroness nach der Liste.
Reden wir doch mal über die Tories. Reden wir über die Tories und über die praktische Politik. Was wird denn jetzt aus dieser Partei, die ja nun wirklich arg geschrumpft ist und Federn hat lassen müssen und jetzt in Sack und Asche geht? Rishi Sunak, der frühere Premierminister und Vorsitzender, der lässt jetzt irgendwie alles beiseite sein. Kann sich die Partei jetzt regenerieren? Ist die Oppositionsrolle auch eine Chance für die Tories, für die Konservativen?
Darauf würde ich gerne antworten. Ich wollte nur ganz kurz Sir Keir ein bisschen verteidigen, denn er hat wirklich Working Class Roots, also er kommt aus der Arbeiterklasse und er hat sich, das ist ja eigentlich toll, wobei England so ein Klassensystem ist, aber er hat sich eben raufgearbeitet durch großen Fleiß und auch Kompetenz als Rechtsanwalt und hat sich den Titel Sir so erarbeitet, wenn man so will, und ist eben auch nach Oxford gekommen, weil er sehr gut in der Schule war. Also das finde ich, das sollte man auf keinen Fall gegen ihn, sondern für ihn, als ein Argument, das sehr für ihn spricht. Jetzt, was passiert mit den Tories? Das ist sehr schwierig. Also die Partei war, glaube ich, noch nie in so schlechten Zustand. Und es ist nicht mal ganz klar, wer jetzt überhaupt den Parteivorsitz übernehmen wird, denn Rishi Sunak hat heute angekündigt, dass er zurücktreten will. Eine der Kandidaten war Penny Morden, die das vielleicht übernehmen hätte sollen.
Kennt jeder, weil sie hat das Schwert getragen bei der Krönung von Charles III.
Genau. Richtig, sie hat aber auch eben jetzt ihren Sitz im Unterhaus verloren und deshalb kann sie nicht den Parteivorsitz übernehmen. Also damit fängt es an und es gab jetzt sogar eine Diskussion, ich meine, ich glaube nicht daran, dass aber Nigel Farage jetzt die Tories übernehmen soll. Das wäre natürlich ein Horrorszenario für traditionelle One Nation Tories. Also diese Partei wird, das wird auch nicht so schnell gehen, die wird sich neu erfinden müssen und auch neue Leute. Also diese ganze Gruppe um Boris Johnson herum, ich glaube, die müssen alle rausgefegt werden, wenn die Tory noch wirklich eine Überlebenschance als traditionelle Zentrumpartei, wie sie es in der Vergangenheit, also Center-Right, so rechts vom Zentrum hat.
Cameron, May, Johnson, Truss und dann Sunak, das ist schon eine beeindruckende Reihe von Leuten, die Sie da verschlissen haben im höchsten Amt. Gibt es denn jetzt irgendeinen, der das Zepter, das Ruder übernehmen könnte? Andere Figuren haben es auch nicht geschafft, sind auch nicht wiedergewählt worden, obwohl sie jahrelang wirklich Spitzenplätze in der Politik belegt haben. Oder ist jetzt erstmal großes Jammern angesagt? Was meinen die anderen?
Ja, schwierig. Also ich glaube, die ersten Kämpfe werden gar nicht so unbedingt um Personen sein, sondern die politischen Positionen. Die ganze Zeit hat die geschasste Innenministerin Suella Braverman schon geunkt. Das würde nichts mehr, weil man eben halt nicht hart genug gegen Einwanderung vorgegangen sei, was unter ihrer Ägide selber alles passiert ist. Die Zahlen sind dramatisch hochgegangen, trotz ihres sehr kontroversen Schemas, dass sie Asylbewerber nach Ruanda schicken wollte. Das wird jetzt, denke ich mal, eingefroren. Und auf der anderen Seite eben halt die One Nation Tories, das sind die der Mitte, von denen es aber wirklich nicht mehr viele gibt. Die sagen, wir müssen wieder in die Mitte rücken, Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Und das wird nicht so einfach sein, weil ja Reform auf Rechtsaußen die Rechtsaußen-Tories wiederum überholt hat.
Reform ist die Partei von Nigel Farage, dem Rechtspopulisten, sagen wir mal.
Ganz genau, ganz genau. Und umgekehrt die Labour unter Keir Starmer jetzt die Mitte relativ gut besetzt hat und man gar nicht weiß, ob man da so schnell wieder reinkommt. Und das heißt, ich denke mal, vorhersehbar werden alle Mitte-Tories sagen, wir müssen in die Mitte, und alle rechtslastigen Tories rechts außen werden sagen, wir müssen weiter nach rechts außen. Und dann wird sich rausstellen, wie in dem neuen Parlament, in der neuen Zusammensetzung, die Unterstützer sind. Denn das ist der erste Schritt in der Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin. Die Bewerber müssen sich in einem Auswahlprozess den Parlamentariern stellen. Die wählen zwei aus und dann wird diese Zweierliste den Mitgliedern der Tory-Partei vorgelegt.
Die Briten haben gewählt. Wie geht es weiter im Vereinigten Königreich in SWR Kultur? Dem Forum diskutieren Gerhard Dannemann, Professor Gerhard Dannemann von der Humboldt-Universität Berlin und die Journalisten Udo Seifert-Fauti und Wendeline von Bredow. Lassen wir mal die Tories in ihrem Elend, in ihrem Jammer allein und schauen noch mal ganz kurz zu dem Thema, über das keiner gesprochen hat und für das einer ja symbolisch steht wie kaum ein anderer, Nigel Farage und der Brexit. Der Brexit hat den Briten kein Glück gebracht. Er ist, man kann es glaube ich sagen, gescheitert und die meisten wissen das. Trotzdem wird so einer wie der Farage gewählt. Wie ist das zu erklären?
Der Brexit war interessanterweise in diesem Wahlkampf gar nicht mal so ein großes Thema. Es waren eben anderes wie Migration und Inflation waren größere Themen. Irgendwie hat man, glaube ich, das Gefühl, genug von dem Thema, obwohl es sehr offensichtlich ist, dass der Brexit der Wirtschaft des Landes sehr geschadet hat und überhaupt dem Land sehr geschadet hat. Aber das ist irgendwie abgehakt. Also nicht ganz abgehakt, aber wie gesagt, interessanterweise war es kein Thema. Und Nigel Farage ist einfach ein, muss man sagen, geschickter Populist. Und er sagt, dass die Tatsache, dass Brexit nicht so ein Erfolg ist, das liegt eben daran, dass man es nicht ganz richtig hart genug und konsequent genug gemacht hat. Also da hat dann immer irgendwie eine Erklärung dafür, warum es, er hätte das dann anders gemacht und eben besser und noch radikaler. Und er hat das ja 8-mal, jetzt beim 8-mal hat das geschafft, ins Unterhaus zu kommen. Das ist schon erstaunlich, nicht? Mit seiner Partei, und seine Partei hat 14% der Stimmen bekommen.
Aber also nur 4 Sitze, das sind auch so die Eigentümlichkeiten des Wahlrechts dort.
Richtig, das ist eben Mehrheitswahlrecht. Das heißt, man kann, die Labour-Partei hat, soweit ich weiß, ich glaube 34% der Stimme bekommen.
Aber 24 haben die Konservativen, und dann kommt schon mit 14% der Farage mit seiner Reform UK.
Richtig, aber mit diesen 34% haben sie 412 der 650 Sitze. Das heißt, sie haben dann disproportional mehr Sitze bekommen. Das ist eben die Eigenheiten des Systems. Und von diesen Eigenheiten hat Labour sehr profitiert, aber eben auch Reform, auch die Partei von Nigel Farage.
Und Nigel Farage hat gestern in seiner Antrittsrede, er ist ja in Clacton-on-Sea gewählt worden, schon mal sehr deutlich gemacht, was da auf das Unterhaus zukommt. Denn er hat gesagt, liebe Leute, jetzt sind wir da. Wir haben ohne Organisation diese Sitze errungen. Wir haben eine Organisation aufgebaut, obwohl wir gar keine Organisation haben. Wir haben Leute aufgestellt, von denen wir gar nicht wussten, was sie sind, und haben diesen Erfolg erzielt. Und dann kam der Satz, lieber Sir Keir, du wirst damit leben müssen, dass wir jetzt auf dich losgehen, denn jetzt bist du an der Reihe. Also ich denke mal, wenn man weiß, wie Nigel Farage im Europaparlament in Straßburg und Brüssel aufgetreten ist, man erinnere sich an die Union Jack-Fahnen auf den Sitzen, dann ist man sehr gespannt, was da jetzt auf dieses britische Unterhaus zukommt. Denn Farage ist ein absoluter Machtmensch, der reden kann, der auch rüberkommt, das muss man zugestehen. Und wenn er das ausspielt, werden manche Debatten im Unterhaus sehr, sehr spannend werden.
Aber der Brexit, mit dem wird er nicht mehr so richtig punkten können, oder?
Er sagt öfter mal noch Brexit, aber Brexit war in dieser Wahl eine, wie die britischen Journalisten mir bestätigt haben, eine No-Go-Era. Da wollte man nicht rangehen, das sollte man nicht fragen. Der Brexit, das war jetzt über und nicht schon wieder Brexit. Lasst uns mal über was anderes reden. Und da war natürlich Immigration, Migration und Nigel Farage, das ist sein Thema, war da der große Mann und konnte punkten.
Wie geht's? Ja, was waren denn eigentlich die Themen beziehungsweise auch die Aufgaben, die die Wähler jetzt der neuen Regierung stellen? Migration ist ein Thema, die hat komischerweise zugenommen nach dem Brexit. Anderes Thema, ewig ist der NHS, der Gesundheitsdienst in Großbritannien, der symbolisch hoch besetzt ist, immer schon, aber organisatorisch und finanziell runtergewirtschaftet ist. Viele Leute haben Mühe, Wohnraum zu finden, Arbeitsplätze zu finden. Das Thema Sicherheit spielt auch immer wieder eine Rolle. Also was erwarten jetzt die Wähler von der Regierung? Und wo muss sie was leisten? Keir Starmer sagt ja schon immer wieder Service, Service, Service. Aber was will er denn als erstes anpacken und wie erfolgreich muss er dabei sein?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, das sind ja, ich meine, das ist in Europa und in Deutschland speziell auch nicht anders. Das sind Sachen, die die Wähler und die Menschen unmittelbar betreffen. Ja, also wenn man mehrere Male eine Erfahrung mit dem NHS, also mit dem nationalisierten Gesundheitswesen gemacht hat, wo man, ich weiß nicht, stundenlang am Telefon hängt, um überhaupt nur einen Termin zu bekommen, oder man muss vor 8 anrufen, um überhaupt eine Chance zu haben, durchzukommen. Und also von einer, sagen wir, Hüfte, einer neuen Hüfte oder einer größeren Operation ganz zu schweigen, das sind also monatelange Wartelisten. Wenn sich solche Sachen, und diese Horrorgeschichten werden natürlich dann auch immer groß berichtet und groß, weil das die Leute eben so beschäftigt, verständlicherweise. Das müsste sich verbessern. Ich glaube, wenn da eine spürbare Veränderung, und das ist aber nicht einfach, denn es liegt nicht nur an der Finanzierung, es liegt auch an der Organisation, an dem Management von dem Gesundheitswesen. Also das ist zum Beispiel eine Riesenbaustelle, die die Leute sehr erregt, weil natürlich Gesundheit so wahnsinnig wichtig ist. Das wäre, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Punkt. Und das Zweite ist schon die Migration. Also das ist die Schulen, eben auch das Gesundheitswesen. Das platzt auch aus allen Nähten, weil einfach zu viel Anfrage ist. Zu viele Leute, die da hinwollen, die einen Schulplatz brauchen, die vielleicht noch extra Hilfe brauchen, weil sie eben der Sprache nicht ganz mächtig sind oder traumatisiert sind von dem Land, wo sie herkommen. Das ist für die Leute, für viele zu viel, und sie haben auch irgendwie das Gefühl, die Regierung hat die Kontrolle verloren und kann eben das Service, das sie leisten soll, das kann sie nicht, hat sie nicht gemacht und hat das nicht geliefert. Und das versucht jetzt Keir Starmer umzudrehen und zu verbessern.
Das ist da, ich würde es aber ein bisschen relativieren. Also Einwanderung war nicht an zweiter Stelle der Fragen, wo die Wähler, die vorher befragt wurden, was sind die Themen, sie am meisten interessieren. Das war, glaube ich, an vierter Stelle, also deutlich runtergerutscht. Die Migration hat auch was damit zu tun, dass man Pflegepersonal im Gesundheitssystem und in der Pflege eben halt aus dem Ausland angeworben hat. Die zählen natürlich auch da oben drauf, und das wird wahrscheinlich sich auch nicht so schnell ändern. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, also der Arzttermin, der Zahnarzttermin, den man ein halbes Jahr lang nicht kriegt, das wird ziemlich weit oben auf der Liste von Sachen stehen, wo man denkt, die Regierung muss das jetzt erledigen. Aber auch das wird sie nicht erledigen können, ohne weitere Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben.
Bei den Worten, die ich gehört habe in den Reden von Starmer seit gestern Abend bis heute, kommen drei Begriffe vor, die sehr undeutlich sind. Einmal spricht er von Change, also es muss alles geändert werden. Dann spricht er von Respekt vor anderen, was immer das heißen mag. Und er spricht von Renewal, also von Erneuerung. Und dann kam heute in seiner Rede ein neues Wort dazu, das heißt Growth, also Wachstum. Er will sich wohl, so hört man, um die Wirtschaft kümmern, dass da wieder ein Wachstum kommt, dass Geld ins Haus kommt, damit er so ausgeben kann. Aber da sind wir auch alle skeptisch, wie das kommen kann. Und vielleicht noch eine Ergänzung. In der Vergangenheit haben die Tories immer Unterstützung von den Schotten bekommen. Da müssen wir in Schottland sagen, das könnt ihr auch vergessen, weil nämlich der Chef der schottischen Konservativen, Douglas Ross, den viele als Linienrichter bei Fußball Champions League Spielen kennen, er ist gestern gnadenlos abgewählt worden in seinem Wahlkreis, auch von Labour. Also auch da kommt nichts. Also es liegt wohl jetzt doch an London, was dort kommen kann. Man wird auch sehen können, wen er einsetzt in die Ministerien, was dort passieren kann und daraus Rückschlüsse. Aber was er dann wirklich tut, das weiß er im Moment wahrscheinlich vielleicht nur selbst, wenn er es denn überhaupt weiß.
Im Norden von England gibt es die sogenannte Red Wall. Das ist eine Reihe von Wahlkreisen, die immer Labour gewählt haben. Die sind zuletzt tutto completo rübergelaufen zu den Tories, zu Boris Johnson. Und jetzt sind sie wieder alle tiefrot. Da sind Städte, da sind die Fußgängerzonen ein bisschen verwahrlost. Es gibt wenig Jobs, es gibt wenig Hoffnung und Aussichten auf eine bessere Zukunft. Da ist jetzt Labour tatsächlich gefordert. Und die Frage ist, was kann denn Westminster, was kann die Zentralregierung tun, um so einer abgehängten Region wieder auf die Beine zu helfen? Oder ist das vergebliches Hoffen?
Ich glaube nicht, dass es vergebliches Hoffen ist, aber das muss man immerhin, da muss man sagen, das haben die Konservativen jedenfalls auch versucht anzugehen, als sie noch an der Regierung war. Das sei das ganze Konzept von Leveling Up. Nicht, dass man also eben Regionen, die ärmer sind, und die sind meistens im Norden oder denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, dass man versucht, die da mehr Arbeitsplätze, mehr Investitionen, mehr, dass nicht alles sich auf London konzentriert, sondern eben auch in anderen Teilen des Landes, so eine Art bisschen was vom deutschen Föderalismus, jedenfalls im wirtschaftlichen Bereich, sich da abzuschauen. Also das ist, und das führt, glaube ich, jetzt Labour weiter. Es wird weiter mit den Leveling Up und mit den Anstrengungen eben in diese Richtung gehen.
Sind denn die Mittel da? Können die noch investieren? Oder geht es wieder Richtung Sparkurs? Weil die Staatskasse ist ja nicht so gut gefüllt.
Nein, die Staatskasse ist nicht so gut gefüllt. Die sind eher leer. Also das Land ist wirklich abgewirtschaftet. Keir Starmer hofft auf etwa 2% Wachstum. Das ist sehr optimistisch. Also er hat da ich denke, es wird dann doch auf Steuererhöhungen führen, denn diese Investitionen sind so wichtig eben in das Gesundheitswesen, in Investitionen in Regionen, die eben wirtschaftlich schlechter dastehen, dass er wahrscheinlich die Steuern erhöhen werden wird. Aber das ist natürlich nicht sehr beliebt. Das heißt, davon hat er nicht gesprochen.
Er wird es im ersten Jahr oder zu Beginn seiner Amtszeit nicht tun können. Ich glaube, er hat wie Tony Blair 97 versprochen, dass er erstmal in dem Budgetrahmen arbeiten wird. Aber auf Dauer, da stimme ich Ihnen zu, Frau von Bredow, wird sich schwer vermeiden lassen. Aus deutscher Perspektive auch gar nicht so ungewöhnlich. Die britische Staatsverschuldung ist deutlich höher als die deutsche. Aber die Gesamtsteuerbelastung der Briten ist prozentual deutlich geringer. Das heißt also, aus unserer Perspektive, aus deutscher Perspektive wäre da noch Luft.
Also ein Sondervermögen auf Britisch. Sowas in der Richtung.
Ja, wie man das dann nennen wird, ich weiß es nicht. Aber ich meine, die Tories haben auch Steuern. Die Gesamtsteuerlast ist in den 14 Jahren der Tories gestiegen. Man versteckt das ein bisschen, man nennt das dann etwas anders. Aber das wäre jetzt auch nicht so richtig Neues. Aber der Investitionsbedarf, der Geldbedarf ist schon sehr hoch. Und Labour wird gar nicht anders können, als erstmal kleine Brötchen zu backen.
Wenn wir das jetzt aber mal mit Deutschland vergleichen, also in Deutschland neigen unzufriedene Wähler ja dazu, sich dann irgendwie von den Populisten einfangen zu lassen. In Großbritannien sind sie jetzt zu einer Partei der Mitte, der linken Mitte gegangen. Das darf man doch als Hoffnungszeichen sehen, vielleicht sogar auch ein Hoffnungszeichen, das über Großbritannien hinausreicht.
Ja, diese 14%, die Reform gewählt haben, das ist Populismus.
Ja.
Und die Hälfte der Tory-Partei, also die Tory-Partei unter Boris Johnson, war eine populistische Partei geworden. Also das trifft nicht auf alle zu. Wären wir die mal 50% populistisch, dann hätten wir eben halt jetzt 12%, die Hälfte von den Tory-Wählern sind in die populistische Ecke gegangen und die 14% von Reform wären wir bei 26. Es ist also auch nicht so ganz ohne mit dem Populismus. Es gibt bisher noch keinen echten Linkspopulismus, da Labour in die Mitte gerückt ist und es keine Partei gibt am linken Spektrum, außer in Schottland selber und vielleicht noch in Wales, die Labour da die Rolle streitig machen könnte.
Ich schließe mich dem absolut an. Also ich glaube, dass das... Die Wähler, die hier zur AfD gehen, diese Wähler sind eben entweder zur Reform oder zu Tory, also zu dem populistischen Flügel der Tories gegangen. Das ist also nicht ganz unähnlich eben mit, ja, wir sagen 26% oder so. Das ist ja, ist jetzt im ganz Deutschland die AfD noch ein bisschen geringer und bei den Europawahlen noch viel geringer. Aber das glaube ich, ist, das kann man durchaus vergleichen. Also sozusagen diese Art der Wähler und die Art der Prioritäten, die diese Wähler setzen.
Aber wenn das so stimmt, wie Sie das sagen, dann steuert jetzt Großbritannien auf eine ganz gefährliche Zeit zu. Also rein optisch sieht es ja so aus, als ob Labour eine übergroße Zustimmung hat. Aber tatsächlich gibt es die Probleme weiterhin und die Unzufriedenheit und das Wählerpotenzial für radikale Parteien und populistische Parteien bleibt bestehen. Also wenn die Labour-Regierung ihr Elektorat enttäuscht, dann drohen uns ganz andere Dinge in Großbritannien.
Ja, aber sie haben eine sehr, sehr solide, also sie haben einen Erdrutschsieg erreicht und sie haben eine sehr solide Mehrheit im Unterhaus. Das ist, sagen wir, viel mehr als Macron in Frankreich von sich sagen kann, der auch ja jetzt gerade Wahlen angezettelt hat und seine zentristische Partei hat massiv verloren. Also das ist, man könnte es auch positiv sehen, die haben da auch eine Riesenchance. Es ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe, aber im Grunde haben sie ja das Mandat von den Wählern bekommen. Also es ist im Moment noch, ist der Populismus, würde ich sagen, im Moment noch keine so große Gefahr in Großbritannien, einfach weil Labour so stark gewonnen hat und jetzt erstmal an der Macht ist. Das muss man schon so sagen.
Wie sehen denn vermutlich die außenpolitischen Linien der neuen Regierung aus? Die Bande zu Europa insbesondere, also wir haben es ja gerade gelebt, als die Schotten bei der EM waren, alle haben sie geliebt, Männer in Schottenröcken und dann noch mit Dudelsack, es gibt nichts Großartigeres. Wie kann man sich das denn in Zukunft vorstellen? Über den Brexit reden wir nicht mehr, der Brexit ist vollzogen, der Brexit ist Realität, auch wenn er niemandem so richtig gut tut. Aber wie ist es mit den anderen Beziehungen auf der Ebene der NATO beispielsweise oder der Kultur oder der Gesellschaften untereinander.
Herr Sarwat-Fortin. Ja, bei NATO, Entschuldigung, ja, Herr Sarwat-Fortin.
Ja, bei NATO, wenn Sie das Stichwort nehmen, wenn ich richtig informiert bin, innerhalb der nächsten Tage haben wir gleich auf NATO-Ebene den ersten Auftritt des neuen Premierministers. Da wird er sich dann vor der NATO einfach mal äußern müssen. Wie stellen wir uns denn jetzt vor, die Zusammenarbeit in der NATO? Wie stellen wir uns auch vor, wie gehen wir mit der UNO um? Und welche Rolle haben wir weiterhin im Krieg in der Ukraine? Also alles das ist bisher noch nicht so richtig ausdiskutiert worden. Also Sir Keir muss da jetzt mal Stellung beziehen. Und ich denke auch die anderen Partner, ich denke auch an Deutschland. Also ich kann nur sagen, das Wahlergebnis war gerade als Hochrechnung verkündet, war eine Minute später vom deutsch-britischen Ausschuss des Deutschen Bundestages die Reaktion da, dass jetzt die Labour-Leute natürlich ganz wunderbar mit der SPD in Berlin zusammenarbeiten werden und es alles besser wird. Ich glaube, das muss man jetzt alles mal testen, welche Vorstellungen er denn nun auf diesem Gebiet hat. Die Möglichkeit dazu hat er bald.
Ich habe gehört, hinter den Kulissen waren die Gespräche schon am Laufen zwischen der deutschen Regierung und ja, der Labour Party. Das heißt also, das ist schon in der Arbeit. Bei NATO erwarte ich 100% Kontinuität, nichts Neues. Was das betrifft, Europäische Union, würde ich erwarten, dass die Töne freundlicher werden, noch freundlicher. Sie waren teilweise sehr, sehr unfreundlich. Dann kam das Windsor Framework Agreement zwischen der britischen Regierung und der Europäischen Union. Das war dann etwas netter. Ich glaube, das ist jetzt gegenüber der Europäischen Union, wird die britische Regierung eine völlig andere Linie fahren. Da ist eher die Frage, wie reagiert die Europäische Union darauf. Aber ich denke, dass gegenüber Europa und Deutschland die Beziehungen sicher deutlich besser werden.
Man kann da jetzt ja ganz gelassen abrücken von der Symbolpolitik des Brexit und hin zur Sachpolitik. Und ich glaube, da ist der Starmer wahrscheinlich der richtige Typ für.
Ja, er kennt sich zumindest bei den Problemgebieten aus, die für Großbritannien ja weiterhin bestehen bleiben. Also es ist ja nicht so, dass dieses Wahlergebnis jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, was meine Kollegen mir erzählt haben, dass diese berühmte Labour-Woge nach Schottland rübergeflogen ist. Deswegen wird die SNP aber nicht ihr Vorhaben Unabhängigkeit aufgeben. Denn ich darf mal daran erinnern, in weniger als 2 Jahren haben wir Wahlen zum Scottish Parliament. Und in diesem Parlament ist die SNP in einer Minderheitsregierung ganz stark vertreten. Also auch dieses Thema wird sicherlich nicht unbedingt jetzt ein großes Thema im Moment werden nach diesem Ergebnis für die SNP, aber es wird wohl bei 50%, so sagen Umfragen in Schottland, für Unabhängigkeit auch weiterhin gären. Und dann sollte man auch einmal zu unseren Nachbarn von Schottland aus gesehen schauen, was da in Nordirland passiert ist. Sinn Féin hat 7 Sitze gewonnen, während die DUP, also die Partei, die Theresa May mit 10 Milliarden bezahlt hat, damit sie für den Brexit stimmt, hat Sitze verloren. Und der Parteisprecher und Führer Ian Paisley hat seinen Sitz verloren. Das ist der Sohn des ehemaligen protestantischen Führers dort drüben in Nordirland. Also auch diese Thematik spielt im europäischen Zusammenhang weiterhin eine große Rolle. Denn das erklärte Ziel von Sinn Féin, die immerhin die Regionalregierungschefin stellt in Belfast, das erklärte Ziel von Sinn Féin ist nach wie vor die Wiedervereinigung mit der Republik Irland, dem EU-Mitglied. Das wird alles nicht verschwinden. Es wird nur derzeit unter dem Eindruck dieses Wahlergebnisses sicherlich nicht groß diskutiert. Aber die Themen bleiben und viele Schotten werden irgendwann im Zusammenhang mit den anderen Wahlen, die kommen und die Nordiren jetzt erst recht und Sinn Féin ist natürlich jetzt ganz vorne, eben diese Frage stellen. Und manchmal hat man halt den Eindruck, was mir heute auch wieder Schotten bestätigt haben, viele in London wissen eigentlich gar nicht so richtig, was in Nordirland und Schottland passiert. Das ist einfach zu weit weg, weil da unterschiedliche Regierungsmehrheiten und auch politische Systeme stehen. Das ist alles ein Thema für die Zukunft und ich bin schon gespannt, wie das weitergeht. Im Moment habe ich da auch keine Lösung parat und keine Antwort auf diese Fragen.
Der Economist, Frau von Bredow, ist doch immer die Stimme des Pragmatischen. Wie sehen Sie, es bricht eine neue Zeit? Also die Nordiren sind natürlich immer für Symbolpolitik zu haben. Die können, glaube ich, gar nicht anders. Aber ansonsten gibt es da vielleicht eine neue Stimmung für mehr Pragmatismus, gute Beziehungen zwischen Labour, der SPD oder der britischen und der deutschen Bundesregierung. Vielleicht auch ein neues Verhältnis zu Europa. Möglicherweise auch Handelsbeziehungen, die über den derzeitigen Standpunkt hinausgehen. Können Sie sich da was vorstellen?
Ja, also ich glaube, dass es gibt großes Interesse von der Bundesregierung an einer engeren Zusammenarbeit mit den Briten, auf jeden Fall in der Außen- und Sicherheitspolitik, vielleicht in der eben Sicherheits- und Militärpolitik noch am allermeisten. Da können die Deutschen auch sehr viel, wenn man will, von den Briten lernen, da Deutschland ja die Bundeswehr und die ganze Militär, diesen ganzen Komplex so vernachlässigt hat in den letzten Jahrzehnten. Also da gibt es großen Aufholbedarf und da kann man sich gegenseitig sehr helfen und da ist, glaube ich, wirklich die Hoffnung, dass da eine sehr enge Zusammenarbeit möglich ist. Mit der Handelspolitik, jetzt haben die Briten gemerkt, dass das mit diesen freien Handelsabkommen, auf die man gehofft hat, also mit der ganzen großen weiten Welt, da ist also jetzt nicht so viel zustande gekommen. Das heißt, ich nehme an, das haben aber auch schon die Konservativen gemacht, dass doch dann vorsichtig wieder versucht wird, da Brücken zu bauen mit der EU. Denn da steht für die Briten unglaublich viel auf dem Spiel. Großbritannien war vor dem Brexit für die EU, ich weiß nicht, 10% vielleicht des Außenhandels, aber die EU war für Großbritannien, ich weiß nicht, 50%. Das ist eine ganz andere Größenordnung. Das heißt, Großbritannien hatte viel mehr zu verlieren und hat auch schon verloren. Also da wird sicherlich versucht werden, das so ein bisschen, also nicht, dass Großbritannien jetzt versucht, wieder bei der EU anzuklopfen als Mitglied, aber doch eine engere Handelsbeziehungen, engere außenpolitische Beziehungen. Ich glaube, das wird schon versucht werden.
Gibt es irgendwelche Lehren, die die Briten aus dem Brexit ziehen oder ziehen wollen, schon gezogen haben?
Ich glaube, sie wollen keine draus ziehen. Die Stimmung ist tatsächlich sehr stark gegen den Brexit, teilweise demografisch, weil 2016 sehr viele alte Leute für den Brexit gestimmt haben, die inzwischen verstorben sind und die nachgewachsenen Jungwähler eher proeuropäisch sind. Aber es gibt auch einen größeren Anteil von Brexit-Befürwortern, die es jetzt nicht mehr sind und desillusioniert sind. Es gibt diese regelmäßigen Umfragen, wie würden sie jetzt entscheiden oder auch möchten sie, wäre es jetzt sinnvoll, der EU beizutreten? Und da gibt es inzwischen eine Mehrheit für. Aber das wird nicht passieren. Das ist einfach toxisch. Das kann erst wieder ein Thema werden, wenn eine der beiden großen Parteien ein Wahlprogramm aufstellt für eine Unterhauswahl und sagt, wir wollen wieder in die EU. Und das sehe ich nicht kommen. Es ist einfach immer noch zu belastet, dieses Thema. Deswegen denke ich, das wird man so ein bisschen weiterhin verdrängen.
There is no use crying over spilled milk. Es lohnt sich nicht, über vergessene Milch zu klagen. Ein geflügeltes Wort in Großbritannien. Udo Seibert-Fauti hat schon gesagt, es gibt ungelöste Probleme in Nordirland und nicht nur dort. Wir wissen ja nicht, wer als nächstes Frankreich regiert und wie sich der Staat dann aufstellen wird und verhalten wird. Wir wissen nicht, wer als nächstes die USA regiert. Boris Johnson und Donald Trump konnten gut miteinander. Ob Keir Starmer mit einem Donald Trump freundschaftlich reden könnte, wahrscheinlich nicht. Dessen bester Kumpel ist wiederum dieser Nigel Farage, dieser Unruhestifter. Also vieles, vieles liegt im Ungefähren und Ungewissen. Und dennoch meine Frage, gibt es eine Prognose, die Sie jetzt stellen möchten, eine positive oder eine negative für die Entwicklung Großbritanniens, Herr Dannemann?
Großbritannien fängt sich immer wieder. Das ist das Schöne. Es gibt eine Krise nach der nächsten, aber es fängt sich und es wird sich auch wieder fangen. Und ich denke, auch die Wirtschaft wird irgendwann wieder besser werden. Aber natürlich ist Großbritannien da auch von globalen Entwicklungen sehr, sehr stark abhängig. Für die neue Labour-Regierung wird hoffen, dass diese Entwicklung während ihrer Amtszeit, jetzt bis zu 5 Jahren, eben stattfinden wird. Ich glaube sogar, die neue Labour-Regierung denkt jetzt schon an die Unterhauswahl 2029 und plant darauf hin. Ich denke, ein paar Sachen werden sich auch so wieder mehr einrenken. Labour wird nicht alle Erwartungen befriedigen können, die jetzt an dieser neuen Regierung hängen. Vielleicht auch ganz gut, dass diese Stimmung, die wir jetzt haben, nicht ganz so sehr diese euphorische Aufbruchstimmung der Labour-Anhänger war, die wir 1997 erlebt haben. Das heißt also, die Fallhöhe wird wahrscheinlich etwas geringer sein. Auch das könnte man als eine Chance für Labour begreifen.
Und ein ganz kurzes Schlusswort von Ihnen, Udo Seibert-Fauti, und dann von Wendeline von Bredow.
Also im Moment würde ich, was Schottland und die englischen Beziehungen betrifft, mal sagen, man muss wirklich abwarten, gucken, wie sich das alles klärt. Eines ist allerdings sicher, weil Sie vorhin den Fußball angesprochen haben. Eines ist für Schotten trotz dieser Wahl sicher. Morgen sind alle Schotten Schweizer, denn die Schweiz spielt gegen England.
Okay. Und gleich in etwa 10 Minuten Spanien gegen Deutschland, Frau von Bredow.
Ja, absolut. Also von mir als Schlusswort, ich glaube auch, ich bin an für sich trotz allem verhalten optimistisch. Das wird jetzt eine schwierige Zeit, denn die Aufgaben für Keir Starmer sind riesig und er wird sie auch nicht alle bewältigen können. Das ist fast unmöglich in den nächsten 5 Jahren. Aber die, Gott sei Dank haben die Briten viele wunderbare Eigenschaften. Eine ist der Humor und auch ein gewisser Stoizismus, dass sie eben Sachen mit Humor und stoisch irgendwie ertragen und eben auch diese sehr schwierigen Momente. Mhm. Und das Zweite ist es, dass es doch auch ein sehr tolerantes Land ist. Und das hat England in der Vergangenheit immer gerettet.
Hier endet meine Zeittoleranz, leider. Wendeline von Bredow, Korrespondentin des Economist in Berlin, Udo Seiwert-Fauth, die freie Journalist, und Professor Dr. Gerhard Dannemann. Wir sprachen über das Thema, die Briten haben gewählt, wie geht es weiter im Vereinigten Königreich. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihn.